Sind Maßschneiderinnen eigentlich immer gut angezogen? Stehen Bäcker jeden Tag um 3 Uhr auf? Haben Bestatter Angst vorm Tod? Und was haben Anlagenmechanikerinnen mit dem Klimaschutz zu tun? Das und vieles mehr aus der Welt des Handwerks erfährst du hier bei Unglaublich, was man im Handwerk alles erlebt, dem Podcast über Ausbildungsberufe im Handwerk. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit Daniela Zielinski. Sie ist Bäckermeisterin. Daniela, ich freue mich, dass wir heute über das Bäckerhandwerk sprechen werden. Mich interessiert, wie bist du denn überhaupt aufs Bäckerhandwerk gekommen?
Oh, das ist ja eine ganz spannende Frage, Raphael. Also vorab erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt heute die Möglichkeit habe, hier dabei sein zu dürfen und zu können. Dazu hole ich mal gerne ein bisschen aus. Meine erste Ausbildung war damals bei der Post. Die habe ich auch First Class zu Ende gemacht. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Ich bin so ein Dorfkind und wir sind dann alle in Hamburg eingesetzt worden und das war einfach nicht mehr schön. Daher habe ich dann mal so in die Zeitung geschaut, was könnte es sonst noch geben. Da war zum einen eine Anzeige fürs Krankenhaus und eine Anzeigung für einen Bäcker. Okay, ich habe zumindest zwei Bewerbungen fertig gemacht. Dann hat der Bäcker sich zuerst gemeldet. Da habe ich so 1, 2, 3 Nächte mal gearbeitet. Ich habe auch zu Hause gar nichts gesagt, was ich so mache oder überhaupt, warum meine Jeans immer so sehr weiß war. Typischerweise hatte ich dann auch keine weiße Jeans an, sondern eher eine grüne oder eine schwarze. Es hat sich aber auch so entwickelt, dass der Chef damals auch mit mir zufrieden war mit diesem Probearbeiten und dann gesagt hat, okay, kannst du hier deine zweite Ausbildung starten. Ja, und so bin ich dann in die zweite Ausbildung zur Bäckerin reingerutscht.
Was hat dich denn an dem Beruf Bäckerin interessiert?
Also ehrlich gesagt, ich habe mir, glaube ich, bei meiner Bewerbung auch gar keine Gedanken gemacht. Für mich war das Ziel, ich möchte auf jeden Fall weg von der Post, weil ich genau wusste, das macht mir keine Freude. Da sehe ich mich nicht die nächsten Jahre. Und damals war ich noch so von der Einstellung, das schaffst du nicht, bis du irgendwann in der Rente bist. Da fehlt dir irgendwas. Und danach habe ich dann halt überlegt, was kannst du vielleicht anders machen? Ich habe zumindest einmal den Versuch gestartet, dass ich wieder zurückkomme nach Stade, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Habe so ein Versetzungsschreiben aufgesetzt. Na gut, das wurde dann abgelehnt. Und naja, dann habe ich auch schon die Segel gestrichen und habe gedacht, okay, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Und beim Bäckerin hast du dir aber zugetraut, dass du das bis zur Rente durchziehst?
Ja, ich habe dann selber gemerkt, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das macht dir Spaß, ist ein kleiner Betrieb. Wir haben um 4:30 morgens angefangen in der Woche. Wir waren ein paar Lehrlinge jeweils in den Ausbildungsjahren. Von daher haben wir uns gut ergänzt. Das hat auch gut gepasst vom Alter. Und demnach, ich denke, das war die richtige Entscheidung, die ich damals getroffen habe.
Und was hat dich denn da genau dran begeistert?
Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir, wie gesagt, ein kleiner Dorfbetrieb waren, wir haben alles von Hand gemacht. Ich glaube, das war auch immer so eine reine, tolle Übung, an dem Samstag eine Presse aufzuarbeiten und davon wurden nur Hörnchen gewickelt. Prüfungsbestandteil ist ja nach wie vor in der Zwischen- und auch in der Abschlussprüfung, dass du die Hörnchen von Hand wickeln musst.
Also dich hat vor allen Dingen, dass es ein kleiner Betrieb war, wo ihr handwerklich, wo ihr sehr viele Arbeitsschritte selbst noch gemacht habt, das war was dich begeistert hat?
Ja.
Wie hast du denn den Betrieb gefunden?
An sich über die Zeitungsannonce.
Wie bist du auf die zugegangen?
Ich habe ganz standardgemäß eine schriftliche Bewerbung fertig gemacht. Oh, da fällt mir ein, das war ja damals noch ganz ein bisschen skurril. Ich weiß, ich hatte da noch ein Gipsbein, von daher, das war jetzt nicht so ein komplettes Gipsbein. Das war so eine Halbschale, die konnte ich dann abnehmen. Ich hatte zum Glück schon einen Führerschein, das heißt, ich bin mit dem Ding dahin gefahren. Ich wollte unbedingt meine Bewerbung persönlich abgeben, habe dann, als ich angekommen bin, das Ding abgemacht, habe vorher dann natürlich schon ein paar Gehschritte ausprobiert, dass es nicht so humpelhaft aussieht und dann bin ich ganz normal auf zwei Beinen da rein, habe ganz förmlich meine Bewerbung abgegeben und ich denke mal, das war schon so ein gutes Gefühl, das auch wirklich gemacht zu haben, anstatt diesen üblichen Postweg zu machen, obwohl ich ja eigentlich eingeschränkt war. Habe ich auch nie erzählt, von daher, ich habe es trotzdem gemacht.
Und der Betrieb, wollte der, dass du nochmal Probe arbeitest oder hast du dort dann nochmal ein Praktikum gemacht oder haben die sich direkt weg für dich entschieden?
Na, ich glaube, ich habe schon im Gespräch gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Ausbildungsvertrag werden kann für mich. Wir sind aber dann auch zu einer Meinung gekommen, dass wir es erstmal so 2-3 Nächte ausprobieren. Damit war ich einverstanden. Ist ja nach wie vor auch ein gutes Merkmal, selber für sich auszuprobieren. Ist es auch wirklich das, was du machen möchtest, was du dir vorgestellt hast? Oder merkst du tatsächlich, oh, das war jetzt doch eine Nummer zu groß für dich? Und auf der anderen Seite kann der Meister natürlich auch schauen, oh, die kriegt's hin, kann ich mir erlauben, sie einzustellen, dann passt das alles. Ist ja für beide Seiten mit Vor-, aber natürlich auch mit Nachteilen verbunden.
Also hast du geguckt, ob du dem Betrieb sympathisch findest oder worauf hast du geachtet bei dem Betrieb?
Ich glaube, damals habe ich schon immer sehr viel Wert gelegt auf dieses Persönliche, dieses Gegenüber. Der war gleich sofort sympathisch und ja, hat wunderbar das Gespräch mit mir gesucht, war auch sehr interessiert, dass ich ja schon bei der Post gearbeitet habe und hat dann so rumgeschert, so von wegen, ja, jetzt von der Post in die Bäckerei, ob das denn so klappt. Und ja, das schauen wir dann mal.
Hat ja dann aber ziemlich gut geklappt.
Ja, zum Glück.
Du hast Bäckerin gelernt.
Ja, 3 Jahre lang.
Das mal ein bisschen auseinanderhalten, weil es gibt ja so Berufe, die so ähnlich klingen. Kannst du das für uns abgrenzen zu Bäckerei-Fachverkäufer, Fachverkäuferin und vor allen Dingen zu den Konditoren? Das würde mich nämlich mal interessieren, wie sich eigentlich diese Ausbildungsberufe unterscheiden.
Also von der Ausbildungszeit unterscheiden die sich gar nicht. Jeder Ausbildungsberuf beträgt 3 Jahre, es sei denn, du hast halt so gute Noten in der Zwischenprüfung, ein 2er-Schnitt, dass du ein 1/2 Jahr verkürzen kannst. Ich würde mal sagen, rein unterschiedlich ist der Beruf für den Bäcker und für den Konditor in dem Moment. Ich sag mal so, der Konditor stellt eher filigranere Backwaren her, wie zum Beispiel Petit Four, durchaus aber auch Baumkuchen, Baumkuchenspitzen. Das ist so eher so das Handling vom Konditor. Viel haben die natürlich auch mit Pralinen zu tun, was es nicht unbedingt bäckerlastig ist. Und der Bäcker stellt natürlich auch Torten her. Nach wie vor muss der Bäcker auch in der Abschlussprüfung eine Buttercremetorte herstellen und komplett ausgarnieren. Ja, kurz und knapp gesagt, der Bäcker stellt Brot her, Kleingebäck, feine Backwaren aus Teigen und Massen, Snacks. Das sind die Aufgabengebiete, welches der Bäcker alles lernt.
Und was muss man mitbringen, wenn man Bäcker oder Bäckerin werden möchte?
Ich würde mal sagen, zum einen sollte es so ein bisschen belastbar sein.
Körperlich?
Es passt jetzt vielleicht nicht, wenn du dir vorstellst, das wäre jetzt so ein reiner Schreibtischjob. Das ist es jetzt natürlich nicht. Belastbar solltest du sein, ein bisschen körperlich fit sein, weil du bist natürlich stets und ständig auf den Beinen unterwegs. Ich denke aber auch, so Mathekenntnisse kann auch nicht so verkehrt sein, weil gerade wir in der Backstube, wir rechnen entweder die Rezepte um oder auch generell Mathe gehört schon mit dazu.
Kommen wir mal gleich auf das heißeste Thema bei den Bäckern zu sprechen. Müsst ihr wirklich immer um 3 Uhr aufstehen?
Ja, was heißt müssen? Müssen ist auch so ein feines Tabuwort. Ne? Ich meine, jeder Meister hat es ja in der Hand, wie er seine Arbeitszeit zurecht plant. Also von daher, gerade in der heutigen Zeit kann man es bestimmt geschickter handeln, anstatt immer dieses Vorurteil zu unterstreichen. Ja, als Bäcker musst du natürlich nachts arbeiten.
Während der Ausbildung um 4:30 habt ihr begonnen?
Ja, wir haben um 4:30 angefangen. Das war die erste Aufgabe. Ein riesengroßer Brötchenteig lief, den haben wir rundgewerkt. Danach wurde er abgedeckt und haben wir nur vorbereitet für Mohn-Sesam-Brötchen. Und dann hat der Chef uns noch persönlich Kaffee eingeschenkt und war bis 5 Uhr, war erstmal Frühstückspause. Und dann ging tatsächlich der richtige Arbeitsalltag los. Auf den Samstag, ich durfte mal eine Stunde früher anfangen. Hatte natürlich den Vorteil, ich hatte noch so ein bisschen mehr Bezug zum Chef und er zu mir. Der hat dann immer auch sehr persönliche Fragen gestellt. Ich habe zum Beispiel Fußball gespielt und in dem Moment hat man gleich eine viel engere Bindung. Der hat mir dann auch teilweise das Rundwerken noch ein bisschen näher gezeigt und das war halt schön. Also jeden Samstag, dann eine Stunde früher, ich habe sogar noch 10 Mark extra bekommen. Von daher, das war schon toll.
Und wann kommt man dann nach Hause?
Wir haben in der Woche von 4:30 bis ca. 13 Uhr gearbeitet. Irgendwann gab es noch so eine halbe Stunde Frühstückspause. Und auf dem Samstag waren wir so zwischen 7 und 8 Uhr waren wir dann schon im Feierabend.
Wie kann ich mir denn die Stimmung in so einer Backstube morgens vorstellen?
Naja, ich denke mal, wie heißt dieses Sprichwort, wie es in den Wald hineinschreit? Also ich meine, bin ich offen zu allen anderen, dann habe ich auch natürlich dieses Feedback. Bin ich so ein bisschen redegewandt, vielleicht ein bisschen lustig, ein bisschen locker, dann trägt man natürlich sehr viel selbst dazu bei, dass es so eine lockere Atmosphäre wird. Bin ich eher so ein bisschen schüchtern und zurückgezogen? Na, ich denke schon, dass man im Team dann aufgefangen wird, dass man da noch so ein bisschen mitgerissen wird, dass es alles ein bisschen lockerer angesehen werden kann.
Und würdest du sagen, Backen oder die Arbeit in der Backstube ist teamlastig?
Absolut. weil du schaffst es nicht, die ganzen Brötchenpressen alleine wegzuarbeiten. Von daher, da brauchst du einfach mehrere Hände.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Brötchenpresse.
Ja.
Das musst du mir vielleicht mal erklären oder überhaupt erzählen. Im Schnelldurchlauf, welche Maschinen stehen eigentlich heutzutage in so einer Backstube rum?
Ich glaube, dieses kleine Merkmal habe ich vorhin vergessen aufzuzählen. Du solltest, wenn du den Beruf als Bäcker erlernen möchtest, auch so ein bisschen technisch versiert sein. Oder dich erwarten natürlich dann auch spannende Geräte, die du dann natürlich auch einwandfrei bedienen sollst. So eine Brötchenpresse ist zum Beispiel dafür da, dass du aus einem Teigballon oder aus einem Teigballen 30 Stücke zeitgleich rund schleifen kannst und hast sie entweder rund abgepresst oder du drehst diesen Pressteller und hast so eckig geformte Teiglinge.
Der Pressteller, das möchte ich jetzt mal kurz für die Zuhörerinnen versuchen verständlich zu machen, das sind zwei Scheiben, oder? Das oben
eine
Scheibe
und unten? Nee, das ist tatsächlich nur eine Scheibe, die ist vielleicht so ein Zentimeter dick. Musst dir vorstellen, obendrauf hast du so 30 runde Einkerbungen, das heißt, ne, machst den Teig obendrauf, bis zur äußersten Markierung wären es dann 30 runde Teiglinge, drehst ihn einmal um, da hast du dann gar nichts, das heißt, in dem Moment stellst du dann die Brötchenpresse um mit einer anderen Einstellung, dass er dann 30 eckig abpresst.
Okay. Gab es das schon immer?
Also als ich damals gelernt habe, hatten wir auch so eine.
Und gibt es Maschinen, die in den letzten 10 Jahren dazugekommen sind?
Ich würde mal sagen, vielleicht eine große Bäckereikette, die über 100 Filialen hat, die kommt mit so einer Brötchenpresse zeitlich einfach nicht mit. Die haben dann eine Brötchenstraße. Das heißt, musst du dir vorstellen, da laufen sie wie so ein S quasi in dieser Brötchenstraße längs und irgendwann kommen sie auf der anderen Seite wieder raus, sind schon ein bisschen angerascht und angegart.
Was macht eigentlich für dich ein gutes Brötchen aus?
Oh, ein gutes Brötchen sollte das Merkmal haben. Es soll eine krosse Kruste haben. Also das ist das, ne, wenn du von oben auf das Brötchen drauf schaust. Es sollte aber auch, wenn du es einmal in der Mitte schneidest, es sollte eine richtig schöne gebohrte Krume haben. Und generell habe ich natürlich den Anspruch, je nachdem aus welchen Mehlen, aus welchen Getreide dieses Brötchen hergestellt ist, dass es nicht zu schnell trocken wird.
Und wie gelingt das?
Also generell ist der Bäcker ja richtig clever und versucht ganz viel gebundenes Wasser in den Teig zu geben. Wie macht er das? Entweder setzt er einen Sauerteig mit dazu oder setzt einen Vorteig mit an. Oder je nachdem, du bekommst auch noch ein bisschen mehr Frischhaltung und Geschmack hinein in das Brötchen, wenn du mit Vorstufen wie ein Quellstück oder ein Brühstück arbeitest. Das heißt, du kannst ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Dreikornbrot herstellen möchtest und möchtest die Körner, die Saaten auch in dem Brötchen haben, dann weichst du einen Teil vorher schon ein. Je nachdem, für den Geschmack kannst du sie auch anrösten und entweder als Quellstück reicht es, wenn sie mit 30 Grad, also mit relativ kühlem Wasser quellen können über eine längere Zeit, 10 bis 15 Stunden. Oder du machst das eben ganz bewusst, dass du ein Brühstück machst und hast vorher dann schon das Wasser aufgekocht und das wird miteinander dann durchgerührt und wird dann auch nochmal kurz runtergekühlt, weil sonst kann es dir passieren, dass dein Teig von der Temperatur zu warm wird.
Ist für dich mit Lebensmitteln zu arbeiten etwas Besonderes?
Ich glaube, das gehört auch unbedingt mit in den Bäckerberuf rein, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, ob der Bäckerberuf wirklich was für dich ist. Du solltest so ein bisschen affin sein gegenüber Lebensmitteln. Wie arbeite ich mit Rohstoffen? Wie gehe ich damit um? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich sie kombinieren? Also demnach ist das meiner Meinung nach auch sehr wichtig.
Kann das irgendwann langweilig werden?
Kommt drauf an. Also generell ist meine Meinung, dass der Bäckerberuf überaus abwechslungsreich und vielseitig ist. Und das sollte man auch mit in den Arbeitsalltag mit einfließen lassen.
Was macht's abwechslungsreich?
Also abwechslungsreich, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, der Saisonkalender. Wir fangen irgendwann im Januar an, hören im Dezember auf und je nachdem, welcher Monat wir haben, können wir uns von dem aktuellen Obst- und Gemüsekalender auch bedienen, um demnach dann auch das regionale Obst und Gemüse zu verwenden. Also jetzt wäre es zum Beispiel Kürbis zum Beispiel oder die Quitte. Gerade so die Quitte ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hauptsächlich wird sich auf den Apfel, auf die Birne, auf die Pflaume gestürzt. Aber man kann sich tatsächlich rundum bedienen, alles, ja, was auf den Feldern geerntet werden kann. Und das macht es meiner Meinung nach so vielseitig, dieser Beruf.
Mir ist aufgefallen, dass im Lebensmittelhandwerk generell immer wieder das Stichwort der Nachhaltigkeit fällt. Würdest du das auch im Bäckerhandwerk sehen?
Absolut. Nachhaltigkeit ist für deine Ausbildung im Bäckerhandwerk sinnvoll und absolut nötig. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel mit dem Saisonkalender. Dazu gehört natürlich auch, wie kann ich vielleicht ein bisschen Energie einsparen? Macht es vielleicht einen Unterschied, ob ich mir mal anschaue, wie ist die Beleuchtung ausgestattet, oder macht es vielleicht auch Sinn, mit einem Kostenaufwand das umzuändern? Wann werden die Öfen eingeschaltet? Wann ist es überhaupt nötig? Ich denke mal, das sind auch viele, viele Bereiche auch. Wie gehe ich mit dem ganzen Abfall vor? Das hat ja einen Sinn, dass wir den ganzen Müll trennen. Wenn wir es nicht machen, überlegt euch mal, wie vielleicht in 5 Jahren unsere ganze Welt aussieht.
Auf der Homepage Stärke.de Deutsches Bäckerhandwerk, für die du jetzt als Meisterin gearbeitest und junge Bäcker ausbildest und Bäckerinnen, da habe ich gelesen, Brot ist Luxus, den wir uns täglich leisten. Ich finde den Satz ganz toll und ich habe mich gefragt, werden Backwaren eigentlich genug geachtet?
Da sage ich mal, leider nein. Weil zum einen, gut, der Bäcker weiß, was er an Zutaten verwendet für sein Brot. Aber wenn wir mal von der Idee wegkommen, dieses typische Roggenmischbrot, was natürlich auch in jeder Bäckerei nicht fehlen darf. Aber selbst das kann ich mit dem Aspekt saisonal, regional deutlich unterstreichen. Ich kann ja auch etwas mit Kräutern machen. Ich kann ja auch Kartoffeln mitverarbeiten. Und demnach, wenn ich mal so eine richtig tolle Brotspezialität und vorher schon eine tolle Werbung drauf schalte, dann denke ich schon, dass auch in das Bewusstsein der Menschen wieder reinkommt, boah, das ist wirklich was Besonderes, was unser Bäcker jetzt wieder anbietet. Und vielleicht geht es dann auch irgendwann dahin, oh, der hat ständig immer neue Brotsorten, die er ausprobiert und die er anbietet. Ich glaube, das könnte schon eine richtige Richtung sein.
Es gibt ja 400 Brotsorten, habe ich gelesen, und 1200 Feingebäcksorten.
Ja, es gibt sogar über 3200 verschiedene Brotsorten. Dadurch, um es ein bisschen deutlicher zu machen, mein Roggenmischbrot. Ich kann mit pflanzlichen Rohstoffen arbeiten, dann habe ich automatisch wieder ein neues Brot. Ich kann mit tierischen Rohstoffen arbeiten, ich kann Quark verwenden zum Beispiel. Ich kann aber auch verschiedene Getreidesorten verwenden. Wir haben ja so eine breite Auswahl. Hauptsächlich kommen bei uns Roggen, Weizen und Dinkel zum Einsatz. Wir können aber auch Nicht-Brotgetreide verwenden, wie Reis, Mais, Hafer, Hirse, Grünkern. Da steht uns ja auch alles zur Wahl. Wir können auch mit Pseudogetreide arbeiten, mit Knöterichgewächsen wie Amaranth, Buchweizen und Quinoa. Ich glaube, das könnte auch den Kunden dieses Brot ein bisschen schmackhafter machen.
Und die deutsche Brotkultur, habe ich gelesen, ist immaterielles Weltkulturerbe.
Ja, dadurch, dass wir in der Lage sind, mit einfachen Zutaten, die du auch selber im Supermarkt kaufen kannst, so eine immense Brotvielfalt herstellen zu können. Nicht umsonst zählt auch Deutschland als Brotweltmeister, nämlich aus diesem Grund, wir können mit unserem Know-how locker über 3000 verschiedene Brotsorten anbieten.
Siehst du momentan ein Revival des Brots kommen? Wenn ich durch manche Stadtteile in Hamburg laufe, sehe ich unglaublich viele Leute vor Bäckereien anstehen und das auch schon vor Corona.
Generell zählt Brot ja auch als Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel. Also von daher denke ich schon, dass Brot auch irgendwo in unserem Alltag fest integriert ist. Ich glaube, das wäre aber auch eine schöne Alternative, wenn wir einfach mehr Abwechslung bei den Brotsorten haben, anstatt die herkömmlichen Standardbrotsorten, die wir eh schon alle kennen und die es schon immer mal gab.
Hast du da ein Lieblingsbrot im Sinn?
Also ich glaube, ich lasse mich dann auch so ein bisschen von den Mädels oder von den Jungs aus den Ülos ein bisschen inspirieren, wenn die Handlung so ist. Jetzt dürft ihr heute ein Brot eigenständig kreieren und ihr habt den Saisonkalender zur Verfügung. Und dann entstehen wirklich tolle Kreationen. Da wird der Kürbis eben halt so lang gekocht, bis man den pürieren kann, bis er noch ein bisschen stückig ist. Und dann wird nach dem Abkühlen wird das unter dem Teig gegeben. So, dann kannst du natürlich als Bäckermeisterin, ne, für eine tolle Form sorgen und sagst, ne, welches Kleingebäck als Spezialkleingebäck ist leider schon fast verloren und gibt es kaum noch in den Bäckereien. Ja, fängt mit B an, nicht Brot, sondern die Bagels. So, was haltet ihr davon, wenn ihr eure Idee mit diesem gefärbten Orange-Kürbisteig als Bagel aufarbeitet? Und wir machen das schön zusammen. Und dann ist das wieder Hand in Hand und ist Teamarbeit. Die einen haben für eine richtig geniale Idee gesorgt und ich packe eben halt nur dazu, dass es eben halt kein typisches rundes Brot wird oder ein ovales Brot mit ein paar Schnitten, damit wir nochmal ein bisschen was an der Form feilen können. Und da haben die Jugendlichen nach wie vor richtig Lust drauf.
Daniela, wie bist du denn auf die Idee gekommen, noch den Meisterbrief zu machen?
Also zum einen habe ich, denke ich, immer gedacht, man muss 5 Jahre Bäckergeselle als Erfahrung nachweisen, damit du halt überhaupt dich zum Bäckermeisterkurs anmelden kannst. Ich sag mal, damals war es bislang immer so, dass in Elmshorn der Kurs angeboten wurde und ach, da dachte ich, oh nee, das ist zu weit von der Fahrerei und kostet wieder ein bisschen zu viel HVV. Ah, ich warte noch. Und dann irgendwann, zum Glück, wurde es in Harburg angeboten. Also direkt hier, wo ich jetzt auch meine Arbeit verrichte. Ich bin dann komplett durchgekommen mit meinen ganzen verschiedenen Kursen und ich glaube, ich habe meinem Chef, Herrn Rothe, es zu verdanken, dass ich überhaupt in diese Schiene gekommen bin, weil er hat mir die Frage gestellt, Dani, was hast du eigentlich vor, wenn du dann fertig bist? Ja, Herr Rothe, das weiß ich eigentlich auch nicht. Mit einer Mehlschwamm-Allergie sehe ich mich in einer klassischen Bäckerei eher nicht. Das kriege ich körperlich vielleicht nur kurzfristig hin, aber nicht komplett bis zur Rente. Von daher weiß ich nicht. Dann war mein Gespräch erstmal beendet und dann kam direkt der Vorschlag von Herrn Rothe. Ja, Dani, was hältst du davon, wenn du es erstmal hier machst und zum Üben hast unsere Lehrlinge? Oh, das war jetzt so ein Jobangebot. Ich denke, das ist ein Knaller. Ja, das überlege ich mir und ja, ich glaube, was Besseres hätte mir nicht passieren können, dass ich quasi irgendwie gefragt und so ein bisschen entdeckt wurde, ein bisschen Hilfestellung bekommen habe in meinem beruflichen Werdegang.
Das heißt, obwohl du eine Mehlstauballergie entwickelt hast während der Ausbildung, haben sich für dich durch die Meisterprüfung neue Türen geöffnet?
Ja, definitiv, ja.
Wie lange bist du jetzt insgesamt Bäckerin?
Oh, Bäckerin habe ich gelernt 1996, also schon ein paar Jährchen.
Wenn du jetzt auf über 20 Jahre im Bäckerhandwerk zurückguckst, was ist für dich das Beste an deinem Beruf?
Ich versuche es mal so zu beantworten. Als ich in meinem Bäckermeisterkurs war, habe ich dann erst begriffen, dass man als Bäcker gar nicht diese ganzen Convenience- und Fertigmehle braucht, mit denen ich es ja gewohnt war, die ganzen Teige herzustellen. Also das war so ein riesen Lernprozess, dass es auch ohne dieses ganze Zeugs geht. Weil ich dachte, das ist alles so, dann kommst du hier zum Bäckermeisterkurs und hast viele von diesen Rohstoffen gar nicht. Und ja, die werden dann ersetzt. Es wird dann ja auch erklärt, warum sie ersetzt werden und warum man sie auch nicht benötigt. Das heißt, ich lerne nochmal eine andere Seite kennen, die ich bislang irgendwie nicht gesehen und auch nicht gelernt habe.
Daniela, ich habe noch eine Spezialfrage mitgebracht.
Oha.
Es backen ja momentan sehr viele Leute auch privat zu Hause und ich habe gedacht, ich frage mal eine Bäckermeisterin, was sie für einen Tipp hat, wie man hervorragendes Sauerteigbrot herstellt.
Oha, für den Laien jetzt zu erklären, wie es ein perfektes Sauerteigbrot wird. Naja gut, generell ist es ja gar nicht so schwierig. Du musst halt dafür sorgen, dass du dir einen Sauerteig erstmal ansetzt. Ein Sauerteig, das sind 3 Zutaten. Du brauchst ein bisschen Roggenmehl, du brauchst ein bisschen wärmeres Wasser und ein Anstellgut. Also du brauchst, ich würde empfehlen, du gehst zum Bäcker deines Vertrauens und fragst, ob du ein bisschen reifen Sauerteig bekommen kannst, damit du deine neue Sauerteigstufe führen kannst. So, dann recherchierst du mal nach einem tollen Brotrezept. Oh, und dann machst du deinen Teig und dann Happy Birthday. Lässt dich überraschen, ob du dann nachher mit zufrieden bist oder sagst, ich gehe wohl doch wieder zum Bäcker meines Vertrauens und unterstütze den. Weil dafür gibt es ja dann natürlich auch die Erfahrung, ne, und die Fachkompetenz.
Hervorragendes Schlusswort. Daniela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick ins Bäckerhandwerk gegeben hast und über deinen beruflichen Werdegang erzählt hast.
Ja, vielen Dank nach wie vor. Ich bin immer noch stolz, heute hier sein zu können. Und abschließend von mir, die wichtigste Zutat ist Zeit. Sowohl beim Brot als auch in Gesprächen und auch in Kontakt mit anderen Menschen.
Ja. Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war unglaublich, was man im Handwerk alles erlebt. Ein Podcast der Handwerkskammer Hamburg, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und der Freien und Hansestadt Hamburg. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere unseren Podcast. Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn dich ein Handwerksberuf ganz besonders interessiert oder du eine Frage hast, die wir unbedingt noch stellen sollten. Die E-Mail-Adresse findest du in der Beschreibung der Folge. Wenn du einen Ausbildungsplatz im Hamburger Handwerk suchst, dann nutz am besten unsere Lehrstellenbörse oder informiere dich in unserem Ausbildungsberuf A bis Z über weitere Details der Ausbildung. Die Links findest du in der Beschreibung der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.